Wir unterbrechen heute unsere Predigtreihe über Jona, der schwimmt noch ein bisschen im Meer bzw. im Wal. Wer wissen möchte, wie es weitergeht, in 14 Tagen geht es weiter mit Jona. Wir unterbrechen heute, letztes Mal hatten wir das Gebet von Jona, als er da im Meer versinkt, in den Wal hineinkommt. Und das Thema Gebet nehmen wir heute zwischendrin einmal auf. Aus dem Matthäusevangelium Kapitel 6 ist der heutige Predigttext genommen. Matthäusevangelium Kapitel 6 von Vers 5 an. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, dann geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht so viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden gehört, wenn sie viele Worte machen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Dieses Gebet gehört wohl zu den wenigen christlichen Restbeständen, die einem Teil unserer Bevölkerung heute noch geläufig sind. Wir kennen es bei uns im Gottesdienst in der gesprochenen oder auch in einer gesungenen Form. Manche Christen begegnen dem Vater Unser mit einer gewissen Vorsicht. Sie möchten nicht in die Gefahr geraten, ins Plappern zu kommen. Diese Worte zu missbrauchen, indem sie einfach etwas auswendig Gelerntes herunterleiern. Dazu ist ihnen dieses Gebet zu wichtig. Jesus lehrt seine Jünger dieses Gebet, weil sie von ihm wissen wollten, wie sollen wir in der rechten Weise beten? Mit dieser Frage treten sie direkt an Jesus heran. Wie geht Beten? Das Vaterunser war von Jesus ursprünglich nicht gemeint als vorgeschriebener Gebetstext. Nur so, in diesem festgelegten Wortlaut und nicht anders, betet ihr richtig. Dass es nicht an diesem Wortlaut hängt, das zeigt sich schon daran, dass uns der Evangelist Lukas in der Parallelüberlieferung eine kürzere Variante dieses Gebets überliefert. Jesus gibt seinen Leuten hier vielmehr ein Muster an die Hand, in welcher Form und mit welcher inneren Haltung sie recht beten können und sollen. Und recht heißt eben nicht, in jeder Situation den genau festgelegten Wortlaut wiederzugeben, sondern in Anlehnung an dieses Muster die eigene Situation vor Gott zu bringen. Beispiel: Manche Behörden oder Banken stellen ihren Kunden eine Ausfüllhilfe für Formulare zur Verfügung. Da wird einem gezeigt, was man wo eintragen muss, damit dann auch alles richtig läuft, zum Beispiel mit dem Antrag, den man da stellt. Die Daten In dieser Ausfüllhilfe sind Musterdaten. Wer die einfach abschreibt, füllt das Formular vollständig falsch aus. Richtig ist, an die Stelle des Musternamens kommt mein Name und für die Adresse im Muster setze ich meine eigene Adresse ein. So ähnlich ist das beim Vaterunser. Es ist nicht ein besonders heiliger Wortlaut, der mir bei Gott eher Türen öffnet, wenn ich exakt so bete. Gott hört nicht besser oder intensiver, wenn ich das Vaterunser bete. Es ist vielmehr so etwas wie ein Muster, das ich in meiner eigenen Situation neu ausfüllen kann. Natürlich schließt das nicht aus, diese Worte auch in bestimmten Situationen nachzubeten, wenn mir eigene Worte vielleicht fehlen. Mit den einleitenden Sätzen erklärt Jesus, warum er seinen Jüngern diese Gebetsvorlage gibt. Sie hatten nämlich aus ihrer Umwelt auch ganz andere Beispiele vor Augen. Da waren solche, die Jesus hier als Heuchler und als Heiden bezeichnet. Ihr Beten nehmt euch nicht zum Vorbild, sagt Jesus. Wie sah das Muster der Heuchler denn aus? Sie waren mit ihrem Beten gar nicht bei Gott, sondern bei sich selbst und bei ihrer Umgebung. Die Umgebung, die sollte sie richtig wahrnehmen. Mit ihrem Beten wollen sie bei Menschen Anerkennung gewinnen. Was ist das für ein frommer oder was ist das für ein demütiger Mensch, wie der beten kann? Das Beten der Heuchler ähnelt so einer Art von religiösen Kunstturnen. Und dann sitzt da die Jury und sagt dann mal so 3-4, 5-6, 4-7. Und dann kommt die Kühe noch, da kann man sich dann nochmal zu was Besonderem aufschwingen. Diese Leute schwingen sich zu Formulierungen auf, die sie normal im Alltag überhaupt gar nicht verwenden würden. Und manchmal verwandelt sich ihr Gebet auch zu moralischen Ermahnungen an andere oder zu geistlichen Vorträgen an andere. Und auf einmal hat man das Gefühl, das klingt so doppelbödig. Jeder soll sehen können, was sie für ein Muster an Frömmigkeit sind. Über Beter dieser Art lässt Jesus sich nicht groß aus. In den Augen Gottes gibt es dafür nur ein Fazit. Sie haben ihren Lohn bereits kassiert. Sie haben bereits bekommen, was sie haben wollen. Der Beweggrund ihres Betens ist ja, von anderen gesehen zu werden, anerkannt zu werden. Und genau das haben sie ja bekommen, indem sie vorgeturnt haben. Gott braucht in ihrem Fall gar nichts mehr zu tun, denn um Gott ging es ihnen ja auch gar nicht, sondern um ihr Ansehen vor anderen Menschen. Und dann waren da noch die Heiden. Sie plappern, sagt Jesus, sie machen viele Worte. Allerdings diesmal nicht, weil sie angeben wollen, sondern aus einer ganz tiefen Not heraus. Und diese Not war, die Götter, zu denen sie beteten, die konnte man nie so richtig einschätzen. Wie waren die gerade gelaunt? Was musste man alles tun, um die zu überreden? Ein ganz markantes Beispiel dafür finden wir im Alten Testament, im ersten Buch der Könige, Kapitel 18. Da wird uns von 450 Propheten des heidnischen Götzen Baal berichtet. Was diese 450 Propheten so alles anstellen, um ihren Gott endlich zum Handeln zu bewegen, das ist schon beachtlich. Sie rufen, sie schreien, sie tanzen, sie verstümmeln sich sogar selbst, alles, damit er sie endlich hört. Für Menschen, die Jesus hier als Heiden bezeichnet, ist Beten eine enorme Anstrengung. Die Götter wollen vielleicht nicht und darum darf man nicht locker lassen. Man muss sie nötigen, man muss sie bedrängen. Ein lateinischer Philosoph der damaligen Zeit hat das mal so ausgedrückt: Man muss die Götter ermüden, bis sie es satt bekommen und einem geben, was man will. Man muss die Götter ermüden. Beispiel: Wer kleine Kinder zu Hause hat oder kleine Kinder großgezogen hat, der hat vielleicht eine Vorstellung davon. Die plärren manchmal so lange, bis einem die Nerven signalisieren, das Maß des Erträglichen kommt so langsam in Sichtweite. Ich halte es nicht mehr aus. Sie versuchen, aus den Eltern herauszudrücken, was sie haben wollen. Beim Beten der Heiden geht es genau darum. Ihre Götter sind wohl mächtig. Sie können helfen. Aber ich muss mich ihrer bemächtigen. Man kann ihrer Gnade nämlich leider nicht gewiss sein. Vielleicht sind sie ja gar nicht an mir und meinen Anliegen interessiert. Und darum muss man sie bedrängen. Man muss wie mit Fäusten gegen eine verschlossene Tür schlagen, bis sie einem endlich das geben, was man will. So eine ähnliche, etwas abgewandelte Art von Denken im Blick aufs Beten gibt es auch bei manchen Christen übrigens. Die meinen nämlich, wenn der Pastor betet, dann hat das eine größere Wirkung. Der steht ja mit Gott in einer besonderen Beziehung. Auf den hört Gott vielleicht eher. Natürlich beten sie auch selber, aber wenn der betet, dann ist das doch irgendwie etwas Besonderes. Habe ich unzählige Male erlebt. Und jetzt betet noch unser Pastor mit uns. Da haben schon andere gebetet vielleicht, aber jetzt betet noch unser Pastor mit uns. Wenn Sie selber beten, naja, so ein Restbestand an Fragezeichen bleibt, dann hat Gott jetzt gehört oder hat er vielleicht nicht so gehört? Aber wenn der betet, der schon von Berufswegen mit Gott in Kontakt steht, der das ja studiert hat, dann steht dahinter doch eine ganz andere Autorität. Das ist die christliche Variante von heidnischem Beten. Für die Heiden ist Beten ein Kampf um die Macht. Wer länger durchhält, Gott oder sie? Und darum ist es so anstrengend, so mühsam. Irgendwie muss man Gott ja beeinflussen. Die Heiden meinen, sie bekommen, was sie brauchen, wenn sie viele Worte machen. Und nun sagt Jesus zu seinen Jüngern hier: So sollen eure Gebete nicht sein. Mehr noch, ihr habt es gar nicht nötig, nach diesen Mustern zu beten. Ich zeige euch ein ganz anderes. Und dann gibt Jesus seinen Jüngern dieses Gebet, das Vaterunser. Könnten wir uns an dieser Stelle in das Empfinden der damaligen Zeitgenossen Jesu hineinversetzen. Es wäre für uns viel leichter, wenn wir das unerhört Neue an diesem Gebet verstehen würden. Jesus sagt, ihr sollt den Heuchlern und den Heiden nicht gleichen. Ihr braucht es auch nicht, weil, und dann kommt etwas schier Unglaubliches. Euer Vater weiß, was ihr braucht. Und er weiß es, bevor ihr auch nur den Mund aufgemacht habt. Das Unglaubliche ist nicht, dass Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir ihn bitten. Das wussten die Leute zur damaligen Zeit auch. Das sagte ihnen das Alte Testament schon. Ehe sie rufen, will ich antworten, sagt Gott. Wenn sie noch reden, will ich hören. Gott weiß längst, was wir brauchen. Unfassbar ist das andere. Und das ist das, was uns bis heute möglicherweise auch je nach eigenen Lebenserfahrung Mühe macht. Unfassbar ist, euer Vater weiß, was ihr braucht. Von Gott, dem Heiligen, dem Allmächtigen, dem Schöpfer, den kein Mensch sehen kann, ohne dass er vergehen würde. Von Gott als dem persönlichen Vater ist im Alten Testament nicht die Rede. Er wurde ganz allgemein mal als Vater Israels bezeichnet, so als Vater für das Volk im Sinne von der Erzeuger dieses Volkes, der, der das Volk hervorgebracht hat. Aber Jesus sagt hier zu seinen Jüngern, zu den einzelnen Menschen, zu denen, die um ihn sind, euer Vater, deiner und deiner und deiner, der weiß, was du brauchst und darum könnt ihr so beten, unser Vater im Himmel. Und die Tür dieses Vaters ist offen für euch. Ihr müsst nicht dagegen hämmern, um Gott herauszulocken. Ihr müsst ihn nicht umstimmen oder weichklopfen. Es ist euer Vater, zu dem ihr da redet. Er will euch mehr und oft vielleicht sogar Besseres geben, als ihr bittet und erwartet. Leider, und das ist das Problem dabei, laufen manche Menschen teils aus ganz bitteren eigenen Erfahrungen mit sehr schrägen Vorstellungen über einen Vater herum. Wie ein Vater ist, wie er sich verhält. Weil irdische Väter nie vollkommen sind. Auch Christen sind von solchen schrägen Vorstellungen nicht ausgenommen. In solchen Situationen ist viel kaputt gemacht worden in Menschen von anderen Menschen. Und diese schrägen Vorstellungen werden menschlich ganz verständlich dann aber auch auf Gott übertragen. Und die Folge ist, es reißt überhaupt keinen mehr vom Hocker, dass Gott der vollkommene, liebende Vater ist. Umso wichtiger ist es, sich nicht von den eigenen Vorstellungen oder von erfahrenen Verletzungen sagen zu lassen, wie Gott ist, wie der Vater im Himmel ist, sondern sich von Jesus zeigen zu lassen, wie er ist. Dazu muss man die Evangelien lesen, die Berichte, wie Jesus in diese Welt kam und wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Menschen behandelt hat. Denn Jesus sagt, wer mich sieht, wer mich hört, wer mir begegnet, wer mich erlebt, der erlebt eins zu eins den Vater. So wie Jesus Menschen begegnet, so begegnet der Vater Menschen. Weißt du, dass du mit deinem Vater im Himmel redest, wenn du betest? Seine Tür ist offen. Und offene Türen braucht man nicht einzurennen. Er ist zuverlässig und er ist nicht launisch. Warum dann überhaupt noch beten, wenn Gott doch sowieso weiß, was wir brauchen? Weil es dem Vater um Beziehungen, um Gemeinschaft geht. Der Vater ist keine anonyme Versorgungsstelle wie eine Behörde, für die du nur eine Nummer bist und die sich für dich als Mensch überhaupt nicht interessiert. Auf einem Jungscherlager, Zeltlager, verblüffte mich ein 10-Jähriger mal mit einer Bemerkung. Wir sprachen über in der Bibelarbeit über die Güte Gottes und die Frage war, was bedeutet das eigentlich? Was stellt ihr euch vor darunter? Was bedeutet eigentlich Güte Gottes? Man schmeißt da so mit solchen Ausdrücken rum und vielleicht ahnt so jemand überhaupt gar nicht, was meint man damit? Nach einigen Augenblicken Stille und Nachdenken sagte dieser 10-Jährige, das bedeutet, Gott hat ein Herz für Menschen. Gott hat ein Herz für Menschen. Vielleicht hatte dieser 10-Jährige seinen eigenen Vater so erlebt und ein gutes Vorbild gehabt. Keine Ahnung. Aber treffender hätte man es nicht beschreiben können. So ist Gott. Er ist der Vater, der ein Herz für uns Menschen hat. Der Vater, der sich nach Gemeinschaft mit seinen Kindern sehnt. Meine Eltern beobachtet die mit ihrem kleinen Kind schäkern? Müsste man ja nicht machen. Man kann das Kind versorgen, windeln, wickeln, ins Bett legen, schlafen, dafür sich darum kümmern, dass alles läuft, was das Kind zur Versorgung braucht. Würde ja vollkommen reichen, materiell gesehen. Was ist es in Eltern, dass sie so ticken lässt, dass sie mit ihrem Kind spielen, über die Wiege gehen, tut, 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 und sich, wer weiß wie, freuen, wenn das Kind reagiert. Es drückt etwas von dieser Beziehung aus, für die sie beide geschaffen sind. Dieser Vater sehnt sich nach Beziehung, nach Gemeinschaft mit uns. Und darum gibt Jesus seinen Leuten dieses Mustergebet hier. Die ersten drei Bitten, die ersten drei Anliegen drehen sich allerdings auffälligerweise um Gottes Anliegen. Danach erst folgt das, was uns betrifft. Und diese Reihenfolge, die Jesus hier gibt, ist nicht von ungefähr, die ist nicht zufällig. So, ach, was mir gerade einfällt, ich diktiere es mal in die Feder. Sondern diese Reihenfolge ist von Jesus bewusst gesetzt. Hinter dieser Reihenfolge steht die Einsicht, uns Menschen mit unseren Anliegen und Bedürfnissen kann nichts Besseres passieren, als dass zuallererst der Vater zu seinem Recht kommt, dass wir auf seine gute Weisung hören und sie für uns gelten lassen. Wo das geschieht, wo Gottes Ehre und Gottes Wille im Mittelpunkt steht, da sind wir Menschen mit unseren Bedürfnissen dann am besten aufgehoben. Und darum kommen unsere Anliegen erst an zweiter Stelle. Ganz einfach gesagt, wenn wir Gottes Anliegen, seine Ehre und sein Wille, seine Herrschaft zu unseren machen, dann macht Gott unsere Anliegen, Versorgung, Beziehung, Schutz und Geborgenheit zu seinen Anliegen. Wenn wir Gottes Anliegen zu unseren machen, seine Ehre, sein Wille, seine Herrschaft, dann macht Gott unsere Anliegen zu seinen. Wenig später sagt Jesus das noch einmal so: Sorgt ihr euch zuerst um das, was Gott möchte, und ihr werdet erfahren, dass er sich um das kümmert, was euch betrifft. Wenn ihr betet, sprecht ihr mit eurem Vater. Er freut sich, wenn ihr euer Herz mit ihm teilt. Und er möchte, dass euch das wichtig ist, was sein Herz bewegt. Denn dann wird es auch euch als Menschen gut gehen. Wir sehen das in unseren Tagen, in unserer Zeit. Die Zeitungen werden mit anderen Inhalten gefüllt, wenn wir als Menschen das tun würden, was Gott uns sagt und wie er uns den Weg weist. Wir würden anders miteinander umgehen. In dieser Welt würde es anders aussehen. Und das ganze Elend, was wir heute beklagen, müssten wir nicht beklagen. Gott möchte, dass euch das wichtig wird, was sein Herz bewegt. Denn dann wird es auch euch als Menschen gut gehen. Ihr müsst weder Eindruck schinden, noch eure Frömmigkeit darstellen mit vielen überredenden Worten bei Gott. Euer Vater weiß, was ihr braucht, sagt Jesus. Er weiß es, bevor ihr ihn bittet. Und er hat ein Herz für euch. Amen. Ich lade ein, dass wir darauf, wer das möchte und von Herzen her auch unterschreiben will, darauf mit unserem Bekenntnis antworten. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Was Besseres kann mir gar nicht passieren.